Guten Morgen miteinander. Ich weiß nicht, ob das Mikro.
Hallo.
Ja, jetzt geht's. Ich hoffe, ihr kommt klar mit meinem Hochdeutsch. Ich probiere es. Und dann muss ich noch meine Brille haben und das muss ich mich immer noch gewöhnen, weil die Arme werden immer kürzer. Gut. Ich muss zwei Teile machen. Also einerseits habe ich keine öffentliche Ordination. Ich bin kein Theologe. Also wer sagt das? Das hat Ulrich, hat das vielleicht mit den Ältesten beschlossen, hat mich gefragt, also ich werde zukünftig doch nochmal ab und zu predigen. Und da finde ich, habt ihr als meine Familie das Recht und auch die Pflicht, genau hinzuschauen, was quasselt dieser Typ da vorne. Und deshalb möchte ich ganz, bevor ich mit der Predigt anfange, ganz kurz darauf zeigen, auf was ich basiere, wie ich auch meinen Glauben pflege, wie ich lese und was mir wichtig ist, wenn ich in der Predigtvorbereitung bin, nebst, und das ist das Erste, was Gott mir auf das Herz legt. Das ist ganz klar. Gut, ah, jetzt. Es sind vier Teile, also vier Säulen, die ich euch kurz, ganz kurz anschreiben möchte. Das ist aus Römer 10, 17. Der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort. Ihr seht darum, das Wort ist für mich wirklich sehr wichtig. Die Bibel ist für mich die Basis. Es ist auch mein inneres Feuer zu lesen, euch anzuspornen zu lesen. Und das auch, weil Karl Barth hat das so schön umschrieben. Er hat gesagt, die Bibel ist Gottes Rede zu den Menschen. Persönlich bin ich HK, steht für Heidelberger Katechismus. Ich kann nicht den ganzen rausnehmen, es sind viele Punkte, aber der erste Satz mit dem, dass ich mit allem, was ich bin, und ich bin ein Sünder, mein Umfeld leidet auch um mich, ich bin kein perfekter Mensch, aber ich bin im Leben wie im Sterben, gehöre ich Jesus Christus, so wie wir es gesungen haben. Der vierte Punkt ist Johannes 1,1, der mich massiv geprägt hat im Leben, in ganz schwierigen Zeiten, der aussagt, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wenn ich vielleicht einen kleinen Vergleich nehmen darf mit dem Autofahren, dann bin ich jemand, der jetzt den Lernfahrausweis beantragt hat. Und wenn wir Martin nehmen, dann ist das ein erfahrener Fernfahrer, Lastwagenerfahrung, vom ganzen Planet gefahren. Das ist ungefähr das Verhältnis. Das, glaube ich, hat nicht einen wesentlichen Einfluss. Ich versuche mir Mühe zu geben. Ich möchte einfach, dass ihr wisst, aus welcher Ecke, was meine Motivation ist, was mich prägt. Und ich denke, das schulde ich euch. Es ist wirklich die Motivation, dass ich im Wort gerne fische. Das ist eine Art von zu lesen, dass man fischt. Und ich möchte euch auch damit begeistern, dass ihr euch selbst aufs Boot begebt, eure Netze auswerft und ganz selbst entdeckt, was man da alles finden kann. Fischen ist eines, man kann graben, man findet Schätze, das sind verschiedene Ausdrücke. In Vers 14 von Johannes 1 finden wir auch die Aussage, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Also es ist wirklich nicht einfach ein Hirngespinst, sondern es war eine Verheißung Gottes, weil früher hatten sie ja nur das Wort und auf einmal kam das in Fleisch dahin. Ist noch abgefahren, so auch zu erklären, aber das sagt uns die Bibel. Es ist mir klar, es gibt natürlich auch das Gebet, nicht nur das Lesen, die Anbetung, so wie wir es vorhin gemacht haben. Aber ich möchte euch aus meinem persönlichen Erleben auch erzählen, dass ich oft oberflächlich gelesen habe. Ich habe gleichzeitig auf Knien um Erkenntnis, um Hilfe gebeten und ich musste feststellen, dass ich oft aus x welchen Gründen nicht gelesen haben. Keine Zeit, man hat es weggeschoben. Ich habe dann festgestellt, dass meine Herzensbeziehung zum Herrn immer schwächer wurde, dass es letztendlich eigentlich ein bisschen im Zaudern und im Hadern geendet hat. Und ich möchte euch deshalb einfach motivieren, mit, wenn ich verkündige, zu lesen. Ich werde heute einen Text nehmen, wir haben heute so fröhlich gesungen, Und der Text heute ist nicht ganz so einfach. Er kommt aus meiner Trauerzeit, er hat mich lange begleitet, immer wieder, ist immer wieder aufgetaucht. Und ich habe den heute mitgenommen und ich mute euch das zu. Und es hat damit zu tun, dass viele, auch Geschwister, sagen und reagieren, wenn man über das Alte Testament spricht: Oh, wir sind doch im Neuen Bund. Und das war doch eine andere Zeit. Und das ist eine schwierige, schwierige Täuschung. Denn das ganze Alte Testament weist auf Jesus hin. Das ist gemacht für ihn. Und man versteht ohne Jesus das Alte Testament gar nicht. Das ist so ganz, ganz grob zusammengenommen. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, den finden wir, und das ist jetzt der Einstieg langsamer, in Römer 15, 4, wo Paulus ganz klar darauf hinweist, ich werde den Originalrahmen nehmen, denn alles, was zuvor geschrieben wurde, das Alte Testament, wurde zur Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren, und das Ausharren bedeutet Geduld, Ausdauer und Belastbarkeit, und den Trost, also den Zuspruch der Schriftung, neu Hoffnung haben. Also es gibt einen weiteren Grund, wir sollen darin lesen, um eigentlich stärker zu werden, um gestärkt zu werden, um neu Hoffnung zu fassen. Der ausgewählte Text, wie erwähnt, ist, ich hoffe, es gelingt mir, auch die Schwere ein bisschen zu nehmen im Ganzen. Und wir steigen auf einem sehr hohen Niveau ein. Also Mose und Elia, das waren ja die Großen des Alten Testaments. Und ich habe auch selbst, und ich denke auch ihr kennt das, oftmals hat man das Gefühl, was hat das mit meinem Leben zu tun? Was hat das mit heute, im 21. Jahrhundert, mit mir zu tun? Ich möchte euch wirklich empfehlen und ans Herz legen, lest diese beiden Kapitel in Ruhe heute oder nächste Woche nochmals für euch durch. Ich werde auf gewisse Stellen Bezug nehmen, aber es ist besser, wenn man das nochmals für sich im ganzen Kontext lesen kann. Es wurde auch viel darüber gepredigt und ich denke, die Älteren unter uns, die kennen einige Ansätze, die ich heute einbringen werde. Und ich werde beginnen mit einem ersten Punkt und ich werde sagen, also wir gehen von einem Text aus, wir befinden uns ungefähr 860 vor Christus. Das entspricht, der Text ist knapp 3000-jährig. Und ich möchte einen ersten Punkt festmachen, es geht immer noch um den gleichen Kampf, genau wie dazu mal. Damals wie heute, wir sprechen vom Volke Gottes, in der Gemeinde Gottes weltweit. Es geht immer noch um den gleichen Kampf. Wir befinden uns hier in der Geschichte, Israel ist zweigeteilt, es gibt ein Nordreich, ein Südreich und es ist trotzdem noch Gottes Volk, obschon es getrennt ist. Es gibt keinen Maßstab, wer besser, schlechter ist. Im Norden gibt es einen grässlichen König, der gottlos ist, Ahab. Von ihm wird im 16. Kapitel berichtet, dass er der Schlimmste sei, der je war. Und wir müssen aufpassen, wenn wir so Texte lesen, dass wir das nicht einfach vergleichen, so quasi geschichtlich, politisch mit anderen Staaten. Denn es geht hier um Gottes auserwähltes Volk, dass seine Erweiterung und Fortsetzung findet in Jesus, dem Messias. Und in der testamentlichen Zeit durch seine Gemeinde, uns, wir wurden aufgepfropft in den Ölbaum. Gut, was heißt, es geht um den gleichen Kampf? Es geht um den klugen Grundgedanken, dass das Leben besser gelingt im Einzelnen, wie in der Gemeinschaft, wie überhaupt, dass das Leben besser gelingt, wenn man den Glauben an den geoffenbarten Gott, Jahwe, verbindet mit dem Glauben Baal, der in dieser Zeit aktuell war. Der hatte noch eine Partnerin, die werde ich nicht näher erwähnen, das ist die Asherah, beide treten dann im Kapitel 18 im Duett auf. Aber wir müssen jetzt ein bisschen näher schauen, denke ich, an den runzligen Stirnen, die ich sehe. Wer ist Baal eigentlich? Also was heißt das? Das ist eine Urgröße. Wir müssen uns dazu die Vorgeschichte von den Israeliten, von dem auserwählten Volk, ein bisschen vor Augen führen. Baal war bekannt als ein Gott der Fruchtbarkeit. Und das hatte mit Landwirtschaft zu tun. Und wir müssen schauen, dass die Leute zu dieser Zeit, die Wirtschaft, das Leben der Menschen war zum größten Teil geprägt von der Essensproduktion. Also auch, es wurde getauscht, vieles war sehr direkt mit dem Essen, mit der Produktion von Gütern für den Alltag auf einfache Weise zu tun. Aber man war grundsätzlich sehr abhängig von der Fruchtbarkeit. Wenn wir jetzt uns das vergewärtigen, Israel kam aus der Wüste. Ha? Es gibt da den berühmten Ausspruch, sie haben den Wüstengott gehabt. Ha? In der Wüste hat er sie begleitet. Und dann kamen sie in das fruchtbare Land, das Gott ihnen verheißen hat. Und ja, sie waren endlich nicht mehr in der Wüste, waren auch nicht mehr abhängig von dem Manna, das Gott täglich machte, weil die konnten ja das Manna nicht aufbewahren. Einerseits hielt es nicht, andererseits hatten sie auch nichts, wo sie es jetzt lagern hätten können. Und sie waren abhängig, dass Gott sie täglich ernährte, täglich. Jetzt war es anders. Es hat verheißen, ein Land, wo Milch und Honig fließt, jetzt konnten sie pflanzen. Sie haben Ackerbau betrieben, sie haben Weinberge gepflanzt und sie haben das genossen, dass man auf Vorrat wirtschaften konnte. Sie merkten, wie man auf der einen Seite davon abhängig ist, dass man klug haushaltet und gut arbeitet, auf der anderen Seite, dass sie gut haushalten mussten, gut arbeiten und dass sie sich durch das einen gewissen Reichtum ansammeln konnten und erschließen und sich mit der Zeit damit auch sichern konnten. Und jetzt war der Gedanke da, man muss es sichern. Und dieser Reichtum gibt uns Sicherheit. Wir sind nicht mehr in dieser unglaublichen Abhängigkeit der Wüste, wo sie nicht wussten, ob sie morgen noch genug zu essen hätten. Wo sie abhängig waren von Gott, direkt. Und das hatte sie genervt. Und sie hatten darüber gemeckert. X-mal. Aber Gott hat ihnen das zugemutet, 40 Jahre lang. Aber jetzt haben sie es genossen, dass es mal anders ging. Ja, die Fruchtbarkeit, das üppige Leben, das Genießen des Reichtums, ja, das ist ja ein Segen, wenn er einem Reichtum schenkt, wenn man Mercedes fährt. Dann gehört natürlich zu einem erfüllten Leben auch die Faszination der Erotik und die Kraft und der Genuss der Sexualität dazu. Und das alles verkörperte Baal. Er war der Gott, der sagte, jawohl, so muss man das Leben feiern. Ich schenke es euch, die Fruchtbarkeit, und ihr macht das Beste draus. Ihr sichert euer Leben und genießt euren Reichtum und feiert euren Bauch. Das ist die Fülle, die ich euch gebe. Wir feiern das Leben. Ja, da sagten die Leute, diese trockene Art da, uns zu sagen, Gott könnte man nicht sehen. Und er spricht durch die Mose und die Propheten und er gibt uns Gebote. Nein, Gott kann man nicht sehen. Wir haben sein heiliges Wort und gesegnet ist der, der dieses Wort hört und tut. Naja, für Radikalinskis mag das ja schön und gut sein. Natürlich brauchen wir das. Es ist auch eine Kostbarkeit, diese klare Kontur eines geoffenbarten Gottes, der in seinem Wort sich zeigt. Aber man muss ja auch nicht in falschen Alternativen denken und so ein bisschen Baal konnte uns ja gut tun. Und das war ja nicht erst hier so. Das fing ja schon an am Sinai. Da heißt es ja, als Mose ein bisschen zu lange weg war, sagten sie sich, lasst uns einen Altar bauen und Jahwe ein Fest feiern. Und zu diesem Zweck bastelten sie unter großem Aufwand ein goldenes Stierkalb, ein Symbol von was? Ein Symbol von Fruchtbarkeit, Sexualität und schöpferischer Kraft. Also das ist Wikipedia. Es war die permanente Versuchung Israels, natürlich bleiben wir bei Gott. Er hat uns aus Ägypten geführt, erwählt in Abraham. Er redet durch die Propheten zu uns. Natürlich bleiben wir bei ihm. Aber wir müssen auch mit beiden Beinen am Boden stehen. Und man muss auch im 21. Jahrhundert angekommen sein. Wir leben ja schließlich heute und nicht in irgendwelchen prüden Urzeiten. Also Jahwe und Baal. Und das war die kluge Politik des Königs Ahab. Und das war das Geheimnis des Reichtums seiner Regierungszeit, zumindest zeitweise. Und zu diesem Zwecke hatte er klug und genial geheiratet. Er hatte diese tolle, einflussreiche Isebel geheiratet, die Tochter des Priesterkönigs Tyros. Und die kam und brachte den ganzen religiösen Reichtum, welcher sich da relevant im Nahen Osten entwickelt hatte, schon immer bodenständig war auch da, mit und pflegte das. Und das fand Ahab, dass das ein kluger Schachzug sei. Wir integrieren das geistliche Erbe Israels und den Reichtum der Religionen vor Ort, das waren ja Locals, oder? Die wussten ja schon ein bisschen was. Denn jetzt sind wir ja schließlich hier zu Hause. Hier sind wir angekommen, Gott wird sich ja auch etwas gedacht haben dabei. Und da er uns jetzt hier hingeführt hat, bringen wir das zusammen. Und Isebel bestimmte das tägliche Leben immer mehr. Es wird berichtet, 450 Baalspriester, 400 Aschera-Priester. Und die arbeiteten im ganzen Land. Und es waren nur die, die sie ernährte am Hof. Es war ein richtiges Durchdringen des Volkes mit der klugen Perspektive, wie kann das Leben optimal gestaltet werden. So, und was passierte? Elia musste sagen, nein, Gott schickte Elia, nein. Gott sagte, meine Gebote gelten, was Aschera und Baal propagieren ist Götzendienst und was sie für gut heißen ist Sünde, Ehebruch, Egoismus, Neid, Ausschweifungen. Israel sollte seine Sicherheit in seinem Wort und seinen Verheißungen festmachen und nicht in fremden Götzen. Genau das war die Versuchung von Anfang an, das Geschenk des reichen Landes und der fruchtbaren Erde jetzt zu missbrauchen als Sicherheit. Und genau so war es passiert. Wir verlassen uns im Grunde auf das, was wir verdienen, unser Haus, unser Einkommen, unsere schöpferischen Fähigkeiten und genießen das Leben, Essen und Trinken, der eigene Bauch. Denn Gott hat uns so angelegt und höre auf dein Herz, tu, wozu es dich treibt und wenn dein Herz in Liebe brennt, so lebt das aus. Und lass dir von niemandem in die Suppe spucken mit moralischen Sprüchen, die dir alles vermiesen. So, die Propheten mussten sagen, ihr täuscht euch. Das ist Ehebruch Gott gegenüber. Ihr brecht Gott die Treue und es ist Götzendienst. Ja, die moralischen Sünden, die schrien zum Himmel, das ist so. Und sie sind Gott ein Greuel. Aber in der Tiefe der Sache war es nicht mal eine Frage der Moral oder Unmoral, sondern es war eine Beleidigung des Gottes, der sie gerettet hat, erwählt in Abraham und errettet aus Ägypten, der sein Versprechen wahrgemacht hat und sie ins verheißene Land geführt hat. Ihr habt ihm das Vertrauen aufgekündigt und ihr folgt Baal. Nein! Sagten sie, Wir folgen nicht Baal, sondern wir wollen das ja nur miteinander verbinden. Und das ist doch wichtig. Schaut einmal, das ist bis heute, auf den heutigen Tag, wichtig für jeden politischen Staat, der entdeckt, dass es ganz unterschiedliche Leute und Gruppen gibt, die da leben und glauben. Und es ist stets die erste Aufgabe eines Staates, darum bemüht zu sein, wie halten wir bei diesem explosiven Ausgangsmaterial von Leuten die ganze Geschichte zusammen. Und ich denke, man kann viel Verständnis auch für Ahab hier aufbringen, der versucht, das politisch zusammenhalten, mit vermeintlicher Klugheit und Taktik alles zusammenzubringen. Und dann kommt da dieser, und die Bibel nennt ihn auch so, Störenfried Elia, der dann den Auftrag bekommt. Erstmals kündigt der Gericht an, 3,5 Jahre mörderische Dürre. Ihr habt vielleicht einen Garten zu Hause. Im Moment haben meine Tiere nichts mehr zum Fressen draußen. Also was Dürre bedeutet, die Bibel beschreibt eine Zeit ohne Regen und ohne Tau. Und ohne Tau, ich kann euch sagen, dann ist es wirklich trocken am Morgen. Und es sind noch keine 3,5 Jahre bei mir jetzt. Wir hatten einen Monat keinen Regen. Und das waren 3,5 Jahre. Mörderische Dürre. Aber dann lesen wir, dass Gott sagt, jetzt machen wir die Entscheidung. Und er lässt durch Elia das gesamte Volk zusammentrommeln, und das ist ganz berühmte Predigt auf dem Karmel. Lest das bitte, bitte nach in Kapitel 18. Eine höchst spannende Geschichte. Und dann kommen sie. Auch der König ist da. Und dann kommt die Predigt im Vers 21. Die ist ganz bekannt. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Er predigt, es ist eindrücklich, und dann steht da, und das Volk antwortete ihm nichts. Auch das ist nicht neu. Du kannst das predigen, das entspricht nicht Gottes Plan, ob das im Alten oder Neuen Testament ist. Eine solche Integration in deinem Lebenswandel, vielleicht im politischen Leben, aber nicht in der Kirche und in den Gemeinden, darum geht es, in Gottes Volk. Aber das Volk antwortete ihm nichts. Das ist ja auch eine Antwort, nichts zu sagen. Das heißt, sie wollen gar keine Stellung beziehen. Hat sich auch nichts geändert bis heute. Sie wollen gar nicht dagegen reden. Sie könnten ja innerlich sagen, irgendwie hast du ja recht, leuchtet uns schon ein. Aber sie sagen nicht einmal das. Warum sagen sie nichts? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Warum muss ich hier Stellung beziehen? Ich ahne, das bringt mich sowieso in Schwierigkeiten. Das Beste ist, du duckst dich weg. Kennt ihr das Gefühl? Das Beste ist, du hältst das Maul. Und das Volk antwortete ihm nichts. Und dann forderte sie heraus zu diesem Gottesurteil. Er sagte, wir machen 2 Altäre, gebt uns 2 Jungstiere, schlachten wir die, packen wir die drauf. Nun nicht anzünden. Und dann, ihr dürft wählen, ihr dürft anfangen. Und dann beten wir und schauen, welcher Gott antwortet und das Opfer anzündet. Und dann passiert es. Eine dramatische Geschichte. Ich möchte euch wirklich nachlegen, lest das in Ruhe nach. Wie die Baalspriester das Opfertier darbringen, wie sie stundenlang sich ritzen, Blut ritzen, singen, Gesänge machen, den ganzen Tag. Elia steht ein bisschen dabei und sagt, macht so seine Witze, müsst laut rufen, euer Gott pennt vielleicht, ist vielleicht aufs Klo gegangen. Also es steht da wirklich, es ist kein Witz. Es ist bitterer Hohn und Spott, aber es passiert nichts. Und dann macht Elia das Gleiche mit seinem Altar. Er lässt sogar noch Gräben um den Altar ziehen, große Gräben, und schüttet Wasser darüber, bis die Gräben überlaufen. Dann betet er und es kommt Feuer vom Himmel und verzehrt das Opfer und das Holz und alles Wasser. Und die Folge davon ist riesig. Da heißt es im Vers 39, als das Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, Jahwe ist unser Gott. Da liegt das Volk Israel anbetend mit dem Gesicht, das ist eine spezielle Haltung, ganz unten, also wirklich, das ist so eine Grundhaltung, die man nur dem höchsten Herrscher gemacht hat, liegen sie auf dem Boden und beten Gott an. Der König ist da, beeindruckt. Und damit ist es noch gar nicht zu Ende. Es gibt noch einen Triumph danach. Gott kündigt an, es gibt Regen. Ich bin Freitagabend war ich draußen. Vreni hat gesagt, ich gehe jetzt schlafen. Ich habe gesagt, ich habe einen Tropfen erwischt. Und ich bleibe sitzen, bis ich pudelnass bin. Eine halbe Stunde später, während dem Gebet, wurde ich pudelnass. Also es gibt Regen, Gott kündigt Regen an. Wie waren die Leute wahrscheinlich auch ausgeflippt? Und Elia betet auf den Knien. In einem Prozess, in welchem sein Mitarbeiter dann über dem Wehr diese kleine Wolke sieht, faustgroß, und sagt, jetzt siebenmal hat er gebetet und dann geht er zum König und sagt, pack deine Sachen, steig ein, fahr los, es gibt Regen. Und dann endet das Kapitel 18, ganz spannend. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden, also Klamotten hoch, Beinfreiheit, und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. Ihr müsst euch das Bild vorstellen. Während der König da in seiner Kutsche hockt und von den Pferden da runtergeht, rausfährt, die Residenz des Königs liegt ungefähr 30 Kilometer vom Karmel weg, geografisch gesehen, rennt der Prophet vor Ahab hin. Also in der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes ist er fähig, einen Supermarathon hinzulegen und ist vor dem König in Jezreel. Was für ein Triumph, was für ein Sieg. Das ganze Volk muss anerkennen, dass der lebendige Gott Jahwe wahrhaftig ist und betet an. Selbst der König muss eingestehen, Jahwe ist Gott. Und sein Bote, der Prophet, zusätzlich noch verherrlicht, mit einem Supermarathon. Also es gibt noch so einen Schönheitsfehler an der Geschichte, den habe ich jetzt nicht erwähnt. Nach diesem Triumph und Anbetung befiehlt Elia, alle Priester zum Bach Kishon zu führen und köpft sie eigenhändig. Und so wie ich uns heute einschätze, die Kirchen, aber auch uns Christen oft, ist das Schlimmste an der Geschichte. Was ist denn das für ein Gott? Sollen wir das wirklich unseren Kindern im Kindergottesdienst erzählen? Dass der Prophet Gottes, sollte er nicht die Feinde lieben und eher reagieren wie Jungs, hey, ihr habt aufs falsche Pferd gesetzt, vielleicht müsst ihr jetzt so eine kleine Umschulung machen, wie ihr in Zukunft als Religionspädagogen für Jahwe eingesetzt werden könntet. Müsst ihr jetzt ein bisschen neu lernen. Stattdessen köpft er sie. Brutal, brutal. Nun, ich habe nicht den Eindruck, dass ich berufen bin, Gott zu entschuldigen und der Welt zu erklären habe, dass alles nicht so gemeint ist und dass Gott in Wirklichkeit ganz harmlos ist. Denn angesichts solcher Geschichten kommen mir gewisse Predigten, auch Beiträge und Diskussionen vieler Kirchenverantwortlichen und auch Geschwistern so vor wie Hundehalter. Hundehalter, die mit anderen Menschen sprechen. Die meisten kennen wahrscheinlich den. Das ist zwar Vrenis Lieblingshund. Er brachte stattliche 83 Kilo auf die Waage und der Besuch wagte manchmal kaum auszusteigen. Also es war selten jemand, der von sich aus ausstieg. Und unser Hauptsatz war immer, der tut nichts. Und so höre ich es oft und lese es auch oft, dass das heute keine Relevanz mehr hat. Also in Wirklichkeit, Gott tut es nichts, keine Sorge. Dazu möchte ich aber in Erinnerung rufen, im Neuen Testament steht es, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Steht im Neuen Testament, Hebräer 10. Erinnert daran, die Rache ist mein, spricht der Herr. Und ich bin mir nicht sicher, vielleicht werden wir das ja noch erleben, was es heißt, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Auf eine schreckliche Weise zu erleben, das Gericht Gottes zu erleben, das wie so oft, sehen wir auch heute in der Ukraine, wo nahe ist, die Kinder, die Frauen, die Schwachen trifft, die eigentlich den ganzen Dreck nicht angerichtet haben, aber mitbezahlen müssen für die Sünden, die andere angerichtet haben, die, die einflussreich waren. Aber dann war ja gut. Gott ist und bleibt ein heiliger Gott. Und wenn viele heute auch behaupten, das gelte heute nicht mehr, bin ich wirklich nicht sicher, dass wir nicht an unserer Generation auch solches noch erleben. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Irret euch nicht, finde ich, Gott lässt sich nicht spotten. Denn wenn man als Volk Gott derart als Hampelmann behandelt, seinen Reichtum und Gaben in Hülle und Fülle genießt und das nicht zur Umkehr treibt, sondern zur Bestätigung des Kompromisses Lebens, das immer sagt, wir schaffen das, Baal und Jahwe passen bestens zusammen. Man kann die Ehe brechen, man kann homosexuelle Paare trauen, ja, da wird gesegnet, aber es ist ein Segen Baals. Er segnet alles, was uns anregt, was unsere Neigungen und unser Bauch sagen. Höre auf dein Herz, sagen die Leute. Ja, aber Jesus sagt uns dazu, aus unserem Herz kommen böse Gedanken wie Hass, Mord, Ehebruch, Neid und so weiter. Das ist die Quelle unseres Herzens. Und Baal ist bereit, das alles zu segnen. Und es geht mir dabei nicht um eine Randfrage. Es geht um eine Kernfrage. Hinket nicht auf beiden Beinen, heißt es in unserem Text im Vers 21. Ist Jahwe, der in Jesus geoffenbarte Gott, Gott oder ist Baal Gott? Der Gott der Fruchtbarkeit, des Reichtums, des Triebes, der Verherrlichung, des Auslebens. Schaut euch doch um. Es ist das Grunddogma in unserer Gesellschaft geworden, alles auszuleben und vor allem ein ausgefülltes Leben zu haben. Und darum bin ich der festen Überzeugung, dass es eine hochaktuelle Frage ist, Jesus, Jahwe oder Baal, auch heute noch. Und dann dieser Triumph. Aber es ist kein Triumph. Dieser super Siegeslauf von Elia verliert seinen Glanz. Unser Text beginnt im 19. Kapitel damit, und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel seinen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Und er lief. Ja. Er lief 200 Kilometer um sein Leben. Durch Juda, da fühlte er sich immer noch nicht sicher, bis ans Südende Beersheba. Ja, und dann noch einmal 400 Kilometer, das kam dann nachher weiter in den Sinai, in die Negev, bis zum Horeb. Baal ist stärker. Dieser König Ahab mit der schlauen Isabel, als er berichtet, was passiert ist, sagt er nicht, Jahwe ist König. Und ihm allein dient Israel, sondern er rätscht, auf Deutsch gesagt. Er hat sie umgebracht. Das ist das Erste, was er sagt. Er sagt ihr, und kalt wie sie ist, schickt sie ihren Boten. Und Elia steht da, verschränkt die Arme und sagt, haha, Gott kann auch anders. Nein, nein, das macht er nicht. Das macht er eben nicht. Es heißt, die Furcht kommt über ihn, erfüllt ihn, gepackt von der nackten Angst. Also zum Zurückspulen, erinnern wir uns an, Kraft des Heiligen Geistes war er fähig, einen Supermarathon zu laufen. Gepackt von der Angst um sein Leben rennt er 200 Kilometer, also das ist fast das Zehnfache, bis zum ersten Stopp in Beersheba. Die nackte Angst um sein Leben hat ihn weiter geschleudert, tiefer getrieben und länger in Bewegung gehalten als die Kraft des Herrn nach dem Sieg auf dem Karmel. Baal besiegt Ahab und besiegt den Elia, den Propheten Gottes. Und so ruiniert Baal das Volk Gottes. Was ist eigentlich geblieben vor dem Tag davor? War das nur ein emotionales Ereignis? Es liegen Tausende von Israel auf dem Boden und schreien, Jahwe, Jahwe, du bist Gott, wir haben es verstanden. Klare öffentliche Entscheidung. Man hört nichts mehr davon. Der König ist der Erste, der umkippt. Der Prophet ist der Zweite, der sich in Angst verflüchtigt. Wo ist das alles? Da dachte man, die Erweckung bricht aus, die große Erneuerung beginne, aber der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Zuerst der König, dann der Prophet, alles zerbröckelt. Schon einen Tag später, Baal ist König. Das heißt, wenn Paulus uns im Römerbrief erwähnten Stelle 15,4 darauf hinweist, lest das Alte Testament, euch zur Lehre und zur Stärkung eurer Tragkraft und Hoffnung, dann bedeutet das hier an dieser Stelle, zieht er zuerst einmal alle Zähne mit Illusionen. So ein bisschen Erweckungsstimmung reicht nicht aus. Die kann auch echt sein. Karmel war sicher echt. Und so wie auch wir alle erhabene Momente kennen, Stunden, vielleicht Tage, so kann am nächsten Tag schon der Absturz kommen. Dem Elia ist es passiert. Ein Absturz. Wir lernen hier, dass es immer noch um den gleichen Kampf geht. Jahwe, Jesus oder Baal. Und er war selten so offensichtlich und offenkundig, dünkt es mich, wie in den Kirchen und Gemeinden heute. Weil die Angst, welchen Zusammenhang mit der Frage, wie verstehen wir den Umgang mit Gender und Sexualität, inklusive Homosexualität, ist wie eine Lähmung über den Gläubigen. Und da man noch kein Streit entbrannt ist, herrscht die Furcht, nur ja nicht dieses Thema anrühren. Es könnte uns zerreißen oder wir könnten von der Gesellschaft angegriffen werden. Ein Marsch fürs Leben muss polizeilich geschützt werden. Und ich stelle eine überaus große Vorsicht von Vertretern unseres Glaubens in der Öffentlichkeit fest, da viele von sich gesetzliche Konsequenzen befürchten. Und das alles in einem Land, dessen Bundesverfassung mit im Namen Gottes beginnt. Große Angst im freien Europa. Nur die Klappe halten. Was uns wieder zurückbringt zur alten Strategie, was hinket ihr auf beiden Seiten? Ist Baal euer Gott oder ist Jahwe euer Gott? Und das Volk antwortete ihm nichts. An der Basis der Gemeinde schweigen als Antwort. Nun, wir lernen hier auch einen zweiten Gesichtspunkt kennen. Mutige Mitarbeiter können überfordert und erschöpft sein. Ja, das passiert. Das gibt es. Das passiert auch dem Elia mit all den tollen Berufungen, die er hatte, mit den tiefen Erfahrungen. Ja, es geschieht, dass er dahin rennt nach Beersheba. Taktisch geht es so, dass er dann seinen Mitarbeiter lässt und noch einen Tag in die Wüste geht, so quasi, ich denke, er wollte auch alleine sein, und dann er ist lebensmüde, verzweifelt, voller Angst, und da sieht er dann den berühmten Wacholderbusch oder Ginster in gewissen Übersetzungen, und das ist ja schon ein bisschen verwundlich, also so eine Wüste und dann hat es gerade so einen Baum, das ist perfekt, und da lässt er sich drunter sacken und dann spricht er die berühmten Worte: Ich kann nicht mehr. Die jüngeren Gesichter hier vielleicht, verstehe ich, die kennen diesen Satz vielleicht noch nicht ganz so gut, oder? Die stehen morgen auf, werfen die Decke weg, wo ist die Revolution, die ich gewinnen kann? Aber ich komme jetzt so langsam mit meinen graumelierten Haaren in die Richtung, wo man ab und zu, und ich verstecke das euch nicht, ich hatte Momente in der Trauer, wo ich wirklich, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und was er dann im Vers 19,4 sagt, das ist schon etwas sehr Erschütterndes. Er aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben. Also Klammerbemerkung, er wird ja verfolgt, um umgebracht zu werden. Er wird verfolgt, um umgebracht zu werden. Und er wünscht sich noch zu sterben, das ist hoch zwei. Und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Er betet wenigstens noch sein Abendgebet. Das ist noch möglich, dass er gar nicht mehr betet. Ich bin nicht besser als meine Väter zeigt auf, dass er den Unterschied zwischen dem Sieg von Karmel und seiner jetzigen Situation sehr wohl einschätzen kann. Also das versteht er. Es ist ihm klar, ich bin auch eine Niete. Ich bin eine Null. Er hat anscheinend überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, sich zu trösten, dass er am Bach Krit, Kapitel 17, durchgehalten hat, wunderbar versorgt von der Luftwaffe Gottes, den Raben, haben ihm Fleisch gebracht, und all die Wunder, die er erfahren hat, und der Karmel Sieg, diesen Selbstbeweis Gottes, er hat nicht einmal mehr die Kraft, sich zu erinnern, dass diese Dinge einen Einfluss auf seinen heutigen Glauben haben. Es ist genug. Ich habe keine Lust mehr. Und ich bin nicht besser als meine Väter. Das alles passiert. Selbst Glaubensvätern wie dem Elia. Muss es so sein? Ich kann es nicht sagen für dich. Auf meinem Lebensweg gab es manch finsteres Tal. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich auf seinen Stecken und seinen Stab vertrauen darf. Und wenn du bis heute vor solchen dunklen Tälern verschont geblieben bist, so lobe Gott dafür. Aber lass dir gesagt sein, es ist auch keine Ausnahme, sich in solchen Tälern zu befinden. Und bei Elia hier geht es ja noch weiter. Er ist ja nicht losgelaufen, um an den Horeb zu gehen und einen Gottesbegegnung zu haben. Das war ein Geschenk Gottes, auf geheimnisvolle Weise. Aber als dann Gott zu ihm spricht, da zieht er ihn an den Ohren und fragt ihn: Was machst du hier? Viele kennen die Eltern wahrscheinlich, das ganze Predigtreihen über diesen Satz. Und da vergeht nochmals eine Phase. Und da kommt nochmal das Wort Gottes: Was tust du hier? Warum lungerst du hier rum? Hier in der Wüste habe ich dich hierhin geschickt. Was machst du hier? Er muss durch die Buße und er muss durch den Zerbruch. Gott drückt nicht einfach so ein Auge zu und sagt: Ich kenne euch, ab und zu seid ihr ein bisschen schlapp. sondern er sagt, du bist nicht meine Wege gegangen, sondern deine in Eitelkeit, im Siegestaumel, den ich dir geschenkt habe, warst du nicht stark genug, auf mich zu schauen. Sondern als du auf dich geschaut hast, haben dich diese Isabel und der Bote kalt erwischt. Du hast nur noch Angst um dein Leben gehabt, um deine Pension, dass du ja in aller Ruhe deinen Dienst beenden kannst. Elia hat da auch sehr geklagt. Er sagt, alleine bin ich übrig geblieben, niemand hört mehr, alle sind abgefallen, ich bin der Einzige, der übrig geblieben. Gott schimpft mit ihm auch da. Er sagt, nein, 7000 haben ihre Knie nicht gebeugt. Von wegen alleine. Gott hat immer sein Volk, auch heute noch. Und ich möchte euch deshalb ernsthaft dazu ermutigen, dunkle Untergangsfantasien und solche Sachen auf die Seite zu schieben. Was auch immer ist, Gott hat sein Volk. Wir als seine Kinder sind zum Glauben und Vertrauen aufgerufen, nicht zu Verschwörungstheorien und Weltuntergangsstimmung. Alles, aber wirklich alles, muss an seinem Thron vorbei und er wird es wohl machen. Und es gibt keinen Grund, wegzulaufen. Und dann erlebt Elia die neue Beauftragung. Er muss dann ja noch viel weiter laufen. Bis nach Damaskus, das sind 800 Kilometer. Und dazu mal, ja, also heute mit den ausgebauten Autobahnen, das macht das rutsch, dann ist man ein paar Stunden ist das gefahren. Aber dazumals entsprach das einer Reise von mehreren Monaten. Und er hat noch drei Aufgaben und zu den drei Aufgaben gehört auch, okay, es ist genug, bestell dir deinen Nachfolger. Den muss er auch berufen. Was für eine Ermutigung. Erstmal eine Ermutigung, dass selbst die größten Männer Gottes so abgestürzt sind, so auf falsche Wege geraten sind, so in tiefe Not und Verzweiflung, es wird nichts beschönigt und sie kippen ihm jetzt im Vertrauen auf seine Gegenwart ab in die blanke Angst ums eigene Überleben. Eine Sekunde auf die andere. Mit einem übermäßigen Respekt vor in diesem Fall Baal und seinen Truppen und dem König und keiner ist da außer ich. Ich bin der Einzige, der eifrig ist und treu und so verblendet und so dumm. Kann es uns passieren, dass wir uns in die Verzweiflung stürzen und im Loch versacken? Und Gott hat Erbarmen und das passiert so. Du bist erschöpft auf eigensinnigen Wegen und Gott stoppt dich. Er hört dir zu und wenn du ihm alles überlässt und mit ganzer Seele vertraust, bringt er dich zu, wie in unserem heutigen Text zum Schluss, auf einen neuen Kurs. Und noch viel mehr. Wenn wir unsere Geschichte hier anschauen, so gibt es unterwegs noch Zwischenstationen. Das ist der Wacholderbusch. Nochmals meine herzliche Empfehlung. Lest es in Ruhe nach. Da gibt es eine Stärkung. Was für eine Stärkung. Der kommt dahinter hier und ist lebensmüde. Nur schon, dass er Schatten findet, mitten in der Wüste. Er wird verwöhnt. Das ist doch ermutigend. Wenn wir im 2. Korintherbrief in Kapitel 1 sehen, dann schreibt Paulus da auch, wie sie derart in Nöte und Schwierigkeiten gekommen sind, dass sie am Leben verzweifelten. Sie wussten nicht mehr weiter, obwohl sie auch so vieles Tolles erlebt haben. Der Apostel beschreibt, wie er lebensmüde ist und er spricht denselben Satz, ich kann nicht mehr. Und auch das ist eine Ermutigung, dass wir mehr Ausdauer bekommen, belastbarer werden. Wie eingangs erwähnt im Römerbrief, deshalb sollen wir das Alte Testament lesen, dass wir keine Traumtänzer sind, keine Schwärmer, keine Spinner, sondern dass wir Nachfolger des gekreuzigten, auferstandenen Herr Jesus sind. Und sagen, ja, deine größten Nachfolger haben versagt. Petrus, Paulus. Und wenn wir den Text sehen, dann sehen wir, wie nüchtern das in der Bibel zu und her geht. Elia kommt fix fertig an, eben bekommt den Schatten und Gott lässt ihn erstmal schlafen. Ich weiß nicht, wie lange der geschlafen hat, vielleicht hat er 2 Tage geschlafen, keine Ahnung. Und dann schickt er einen Engel, der weckt ihn auf, hallo, hallo. Ja, und dann wacht er auf und dann ist das Frühstücksbuffet eröffnet. Da gibt es Fladenbrot, geröstetes Fladenbrot auf heißem Stein und frisches Wasser. Und das im Schatten eines Ginsterbaumes. Also das ist echt Bio, finde ich so, vom Stil her fast. Also wenn man das buchen möchte in einer Wüste, das wäre eine teure Geschichte. Und er genießt das. Und dann kommt die Predigt, kommt der, wie man gut Deutsch sagt, Zemeschiss? Nein! Gott sagt, lässt ihn nochmals schlafen. Er gibt ihm nochmals Zeit. Und dann weckt er ihn nochmals auf. Und er bekommt nochmals zu essen, nochmals Frühstück, nochmals eine Stärkung. Und dann heißt es, iss, steh auf, du hast noch einen langen Weg. Und er genießt es. Denn in der Bibel ist der Körper etwas Wichtiges. Ehret und preiset Gott mit eurem Körper, heißt es da. Preist Gott mit eurem Körper, der Glaube, der hat mit dem Körper auch zu tun. Gebt euren Leib hin zum lebendigen Opfer. Und deshalb ist der Körper so wichtig. Und wir sehen, wie Gott Elia zur Ruhe kommen lässt. Nicht reden, nicht studieren, keine Strategien, schlafen. Zuerst einmal schlafen. Ich hatte auch während der Trauer, und ich denke, ich sehe auch sehr oft Freunde, Bekannte, gut schlafen ist keine Selbstverständlichkeit. Ich hatte oft unter der Schlaflosigkeit mehr gelitten als unter der Trauer. In der Trauer war Jesus mein Arzt. Mit Schlafen, da kann ich nicht auf den Knopf drücken. Wenn ich nicht schlafen kann, dann bin ich am nächsten Morgen. Das ist wie eine Spirale, die einem runterzieht. Und letztendlich aufs Gemüt auswirkt. Der Herr ist der Arzt. Er gibt die Speise, denn mit knurrendem Magen kann man nicht schlafen. So sieht das aus. Elia hat gesagt, ich habe genug, ich habe die Schnauze voll. Gott widerspricht nicht sofort. Er lässt ihn erstmal 2 Runden schlafen, 2 Runden essen und lässt ihn aufrichten, steh auf, iss, du hast noch einen weiten Weg. Wann Schluss ist und genug ist, sag ich. Und dann schickt er ihn nochmal 400 Kilometer an den Horeb und dann rund 800 Kilometer zurück nach Damaskus. Das war ein weiter Weg, alles zu Fuß. Und das, liebe Geschwister, das ist Lebensplanung Gottes. Monatelang war er unterwegs, monatelang. Und das gehört zur Barmherzigkeit Gottes. Er bringt uns an Punkte, wo er uns hilft, nochmals gründlich aufzuräumen. Gründlich Buße zu tun, was machst du hier? Und uns zeigt, dass wir uns geirrt haben und uns überschätzt haben. Und allmählich beginnen wir, die anderen 7000 zu sehen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Und dann schickt er uns, ganz neu, jeden an seinen Platz. Und jetzt macht ihr mal keine Sorgen, wie lange der Weg ist. Und wann genug ist, sagt er. Aber auch unterwegs ist für dich gesorgt. Er weckt uns, wenn wir zu lange schlafen. Er bereitet uns ein Frühstück im Schatten des Wacholders, wenn wir es brauchen. Er schafft uns Inseln zum Ausruhen. Seid ehrlich zu euch selbst. Wie viele Male hat er euch Raum zum Schlafen gegeben? Wie viele Male hat er euch versorgt im Schatten, wo ihr selbst allein und vermeintlich verloren in eurer eigenen Wüste wart? und wie unser depressiver Geist dann mit einem Gespräch, einer Begegnung, einem Spaziergang, Frühlingsblumen, einem wunderbaren Tag, wie er uns da aus dem Loch geholt hat, in welches wir versunken sind, waren. Und unser schwacher Geist gestärkt wurde und wir sagen konnten, danke Herr, jetzt kann ich wieder atmen. Und er sagt, es ist gut, du kriegst noch eine Portion Schlaf, noch eine Portion Frühstück, nochmals Brot. Eine unendlich großzügige Liebe, welche uns an der Hand hält und uns immer wieder in besonderer und fürsorglicher Weise Schatten unter seinen Flügeln spendet. Und dann heißt es aber, gehen wir los. Ich möchte noch etwas weitergeben, jetzt gegen Schluss, was ernsthaft zu bedenken ist. Nur die, welche mit Jesus unterwegs sind, erfahren solche Anfechtungen und solche Niederlagen. Die Mitläufer, die schon immer auf der Schiene sind, Baal und Jesus, das geht alles miteinander, es gibt alle Varianten und nur unser Bauch und unser Genuss wollen ausleben und segnen und fromm rumdrehen, ist doch alles okay. Die kennen solche Anfechtungen nicht und werden auch solche Tröstungen nicht erfahren. Aber wer auf der Spur von Jesus bleibt, kennt diese Abstürze und braucht diese Tröstungen. Wer sich auf Jesus einlässt, wird sich entscheiden müssen, Jesus oder Baal. Das ist, wie erwähnt, die aktuelle Entscheidung für mich noch heute in Europa. Und innerhalb der Kirchen und Gemeinden muss gefragt werden, was hinket ihr auf beiden Beinen, wie lange noch? Ist Baal Gott oder ist Jesus Gott? Kennt euch dazu. Denn wir sehen heute, wie sich eine sogenannte Baalskirche bildet, die alles durchwinkt und letztendlich Gottes Wort komplett missachtet. Und die könnte länger leben und mächtiger werden, als uns lieb ist. Denn es ist eine Kirche, die auf dem Götzen Baal aufgebaut ist und ihre Nachfolger auf Zeit und Ewigkeit verdammen wird. Darum nochmals, frage dich selbst, ist Jesus der Alleinige und Einzige für dich und folgst du ihm nach? Denn Jesus belügt uns nicht. Er sagt uns klar, was uns die Entscheidung kostet. Dass wir der Prügel sicher sein können, wenn wir ihm nachfolgen. Und dass der Hass der anderen uns trifft. Jesus hat klar gesagt, dass es uns nicht besser gehen wird als ihm. Wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer sein Leben mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Aber diese wunderbaren Zwischenstationen, diese Ermutigungen, er sorgt dafür, dass wir fröhlich zum Ziel kommen. Und dann wird es eines Tages sein wie beim Elia, der ja nicht mal eine Beerdigung erleben musste, sondern mit dem Geist Gottes im feurigen Wagen direkt in den Himmel gefahren wird. Also für mich, in aller Bescheidenheit, muss es nicht unbedingt ein feuriger Wagen oder ein himmlischer Rolls-Royce sein. Aber ich möchte auch sagen, besser wäre es, du kämst wieder. Und wenn du mich heute abrufst, dann will ich dein Angesicht sehen. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Ich möchte noch beten. Ach Herr, du machst dir keine Illusionen über uns und dafür danke ich dir. Und du holst uns aus den Löchern, in welche wir versacken und stärkst uns mit Brot und Wein, gibst dich selbst als das Brot des Lebens hin, das Wasser des Lebens und bringst uns zum Ziel. Ach, hilf doch, dass wir nicht Hindernisse sind, sondern Helfer für andere Menschen. Zu dir. Amen.